Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Theresa Koloma-Beck, Professorin an der Bundeswehr-Universität in München für Soziologie der Globalisierung und Gastwissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Frenzel.
Schönen guten Tag auch an alle, die uns folgen in dieser Radiostunde, wenn wir Themen dieses Donnerstags sortieren, einordnen, kommentieren. Viele große Fragen dabei, zum Beispiel, wie tief Rassismus in der Gesellschaft verankert ist. Aber ich habe erstmal eine kleine Frage, Frau Koloma-Beck. Nutzen Sie die Gesichtserkennung bei irgendwelchen Geräten, also Smartphone oder so?
Nee, ich versuche das eigentlich immer zu vermeiden. Ich nutze keine Anwendung, von der ich wüsste, dass sie Gesichtserkennung verwendet.
Okay, gut, ich frage das, weil auch das ein Thema heute ist. Amazon untersagt nämlich der Polizei in den USA fürs Erste die Nutzung entsprechender Gesichtserkennungssoftware aus der Sorge heraus, damit auch ein Instrument für Diskriminierung bereitzustellen. Späte Erkenntnis, aber eine Erkenntnis, auch das werden wir diskutieren in 30 Minuten Podcast. In Nienburg an der Weser treffen heute zwei Welten aufeinander, vielleicht sogar drei Welten. Die SPD-Chefin Saskia Esken besucht gemeinsam mit Boris Pistorius, auch SPD, dem Innenminister von Niedersachsen, die dortige Polizeiakademie. Warum sage ich das mit den verschiedenen Welten? Saskia Esken, die einen latenten Rassismus auch in den Reihen der Polizei beklagt, und ihr Parteifreund Pistorius, der nicht einverstanden ist.
Natürlich gibt es einen Alltagsrassismus auch in der Polizei. Das habe ich nie in Abrede gestellt. Aber er ist eben kein Massenproblem, kein strukturelles Problem. Er ist ein Problem von Einzelnen oder einzelnen Gruppen.
Also Sorge vor dem Generalverdacht, ausgedrückt vom niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius. Mein Gast heute ist die Gewalt- und Konfliktforscherin Theresa Koloma-Beck. Frau Beck, seit dem Virologen haben wir ja so diese Einteilung. Wo stehen Sie, im Team Esken oder im Team Pistorius?
Als Soziologin fällt mir der Widerspruch auf in dem, was Pistorius gesagt hat. Er sagt, es ist ein Alltagsproblem und gleichzeitig sagt er, es ist kein strukturelles Problem. Und das weist so ein bisschen auf die Frage hin, was meint man, wenn man strukturell sagt? Und wenn wir von einem Alltagsproblem reden, dann reden wir von etwas Strukturellem. Denn strukturell ist etwas, wenn es unabhängig funktioniert von den Intentionen der handelnden Personen. Und das ist genau das, was man meint, wenn man Alltagsrassismus sagt. Es ist eingelassen in unsere Wahrnehmungsstrukturen, in Organisationsprinzipien des Alltags, in Infrastrukturen, die wir nutzen. Da braucht es gar keine irgendwie rassistische Ideologie, damit etwas zustande kommt, was wir dann als ein rassistisch diskriminierendes Verhalten beobachten.
Aber die Frage, die ja dann wahrscheinlich auch in dieser Finesse der Worte drinsteckt, ist ja auch, wie viele sind da sozusagen diejenigen, die das ausdrücken? Ob nun bewusst oder unbewusst? Ja. Also reden wir da von im Prinzip Strukturen, die Mehrheiten sind oder auf jeden Fall sehr große Minderheiten? Oder reden wir da von Einzelfällen? Das war ja seine Betonung.
Also soweit ich das überblicke, was die deutsche Polizeiforschung betrifft, sind genau diese Fragen auf einer zuverlässigen Datenbasis noch gar nicht wirklich zu beantworten, weil Forschungen zu diesem Thema nicht stattgefunden haben. Auch deshalb, weil es nicht so einfach ist, die durchzuführen. Das könnte man ja nur mit Zustimmung der Polizeien. Und da gab es doch Zögerlichkeiten. Und dass es diese Zögerlichkeiten gibt, kann man wiederum als einen Ausdruck einer Struktur verstehen, die nicht auf eine rassistische Haltung einer einzelnen Person hindeutet, sondern einfach auf die Notwendigkeit einer Sensibilisierung, die sich einfach erst noch herstellen muss.
Aber jetzt stelle ich mir diese konkrete Situation vor, zwei führende Politiker tauchen da auf, vor Polizistinnen und Polizisten. Das ist ja die Akademie, also die gehen sozusagen in diesen Beruf rein. Was ist denn da die bessere Strategie? Und da bin ich so ein bisschen unentschlossen, wenn ich selber drauf blicke. Der Esken-Weg, der letztendlich so ein bisschen die Vorschlaghammer-Variante ist, also ich sag's euch ins Gesicht, oder der Pistorius-Weg, der sagt, hey, ich weiß, dass hier ganz viel gute Arbeit geleistet wird. Ich weiß aber auch um Probleme. Ich habe so eine leichte Tendenz Richtung Pistorius, weil ich das Gefühl habe, das ist einladender und nimmt die Leute eher mit und schreckt sie möglicherweise nicht ab oder treibt sie nicht in so eine Wagenburg-Mentalität. Ja. Da greift uns jemand von außen an.
Ja, also diesen Punkt würde ich auch absolut unterstreichen. Also es gibt ja immer Schwierigkeiten, solche Arten von Problemen zu thematisieren, überall in der Gesellschaft, aber ganz besonders in in Organisationen, die man als Gefahrengemeinschaften bezeichnet. Also dort, wo in Extremsituationen die Sicherheit und das Funktionieren des Einzelnen davon abhängig ist, dass man sich 100% auf den anderen verlassen kann. Dazu gehören Polizeien, Feuerwehren, Militär und so weiter. Und deswegen ist dort dieses Gebot des Zusammenhalts nochmal sehr viel stärker als an vielen anderen Orten in der Gesellschaft. Und dann sind so konfrontative Aussagen, haben dann wahrscheinlich den Effekt, diesen Dynamik noch zu verstärken und helfen nicht wirklich dabei, das Problem anzugehen innerhalb der Organisation. Aber sie können eine Debatte anstoßen, das muss man jetzt auch ganz klar sagen.
Ich meine, das Gute ist, beide sind da.
Genau.
Und das wird natürlich sicherlich ein Thema sein. Könnte ich mir nicht vorstellen, dass es kein Thema ist. Sie haben diesen Begriff auch des strukturellen Rassismus gewählt. Ich mache mal weiter sozusagen mit meinen kritischen Nachfragen, auch beim strukturellen Rassismus, weil ich bei dem Begriff manchmal so das Problem sehe, dass der so groß ist, dass er danach unscharf wird und dass dann das, was ich sage jetzt mal, man will, was hoffentlich die meisten wollen, dass wir das Problem wirklich in den Griff kriegen, letztendlich nicht richtig adressiert werden kann, weil der Begriff so ausufernd ist, weil sozusagen das Gefühl entsteht, dass es könnte ja sozusagen versteckt irgendwo alles Rassismus sein.
Also ausufernd, dieses Gefühl, dass es ausufert, das kann ich nachvollziehen, aber dem kann man wissenschaftlich durch Analyse begegnen. Wenn man kann sozusagen studieren, an welchen Stellen tritt das denn auf, dass beispielsweise, wenn man über Rassismus spricht, spricht man meistens über unterschiedliche Hautfarben. Stimmt nicht ganz, weil gerade im deutschen Kontext ist das Nachdenken über diese Frage eigentlich immer auch noch mit der historischen Erfahrung der Juden verbunden. Aber jetzt machen wir es einfach und sagen, es geht um unterschiedliche Hautfarben. Und dann gucken wir, an welchen Stellen in gesellschaftlichen Prozessen spielt das denn eine Rolle. Und das sind ganz viele verschiedene Stellen und viele davon sind uns auch unheimlich. Da wollen wir das nicht haben. Also ein Kinderarzt, der wenig Erfahrung hat mit Patienten, die nicht hellhäutig sind, wird Schwierigkeiten haben, bestimmte Symptome zu erkennen an einem dunkelhäutigen Patienten. Wie sieht ein blasses Kind aus, das ein deutlich dunkles Hautkolorit hat?
Ist das für Sie dann ein Beispiel für strukturellen Rassismus?
Ja, aber das ist eben strukturell. Das ist nicht, dass der Kinderarzt rassistisch ist. Das kann man ihm persönlich ja gar nicht zum Vorwurf machen, weil da einfach Erfahrung fehlt, weil die Erfahrungskontexte fehlen. Aber man kann, und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, man kann das ändern, weil man solche Fragen in der Medizinerausbildung integrieren könnte. Die Medizin integriert ja alle möglichen seltener auftretenden Fallkonstellationen systematisch in die Ausbildung. Man könnte auch den Umgang mit allen möglichen Haartypen in die Friseurausbildung integrieren und dann hätte man auch an diesem Problem gearbeitet. Also für mich wäre der Gewinn dieses Wortes Struktur ist an dieser Stelle eigentlich, Personen zu entlasten von dem Vorwurf, sie würden rassistisches Gedankengut verfolgen, aktiv, aber sie in die Verantwortung zu nehmen gleichzeitig. Das ist das, was man damit machen kann.
Okay, ja, das klingt für mich sehr gut nachvollziehbar. Nochmal eine politische Debatte aufgreifen, wir haben es auch gerade in den Nachrichten hören können, die jetzt gerade so weiterschwappt, ist möglicherweise was Symbolisches, aber wo Sie vielleicht auch sagen, was Wichtiges. Es gibt ja diese Frage des Begriffes der Rasse im Grundgesetz, in dem Grundgesetzartikel, der den Begriff ja verwendet, um deutlich zu machen, deswegen darf niemand diskriminiert werden. Aber gleichzeitig wird dieser Begriff eben verwendet. Würden Sie sagen, eben dem grünen Vorschlag folgend, streicht den besser, findet eine andere Formulierung?
Ich würde die andere Formulierung gern hören. Also ich sehe das Problem und ich sehe aber noch nicht die Alternative. Ich kenne es selber aus wissenschaftlichen Texten. Da wurde rassistisch durch ethnisch redigiert von Redaktionen. Und da würde ich jetzt sagen, es sind unterschiedliche Dinge gemeint, aber wir brauchen da Vokabular, das es noch nicht gibt.
Ich glaube, so der Weg in etwa soll sein, das zu ersetzen und rassistische Diskriminierung, also dieses Wortpaar beispielsweise aufzunehmen stattdessen.
Ja. Ja.
Guter Weg?
Ja.
Oder das war ja der Anfang meiner Frage, oder ist das im Prinzip eine Symbolik, wo Sie sagen, ja, verschwendet darauf nicht so viele Bundestagsdebattenstunden?
Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber dieselbe Frage könnte man ja auch anstoßen um den Begriff des Geschlechts beispielsweise. Also dass Begriffe konstruiert sind und die Realitäten, auf die sie verweisen, kontingent, das kriegt man aus den Begriffen nicht raus. Aber der Begriff Rasse hat jetzt im deutschen Sprachkontext tatsächlich eine sehr unrühmliche Geschichte und darüber nachzudenken, ob man was Besseres findet, ist sicherlich nicht okay.
In den USA geht die Debatte um all das, was sich ändern muss nach dem Tod von George Floyd, weiter. Und da flammt jetzt eine Debatte um Denkmäler auf. Die führende politische und militärische Führer der Südstaaten zeigt, also derjenigen, die im amerikanischen Bürgerkrieg für die Sklaverei gekämpft haben. Nancy Pelosi, die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, hat jetzt gefordert, 11 entsprechende Statuen im Kapitol in Washington D.C. zu entfernen. Es gibt auch eine Debatte um die Umbenennung von Militärstützpunkten, die eben solche Herren ehrt. Das wird Sie nicht überraschen. Donald Trump ist strikt dagegen, spricht von Helden. Frau Coloma-Beck, aus Ihrer Sicht, gehören diese Ehrungen beseitigt?
Es ist... Gehören sie beseitigt? Das klingt jetzt ein bisschen radikal. Was aber definitiv stimmt, ist, dass sie irgendwie aus der Zeit gefallen sind. Mhm. Aus ganz verschiedenen Gründen. Also das ist ja auch eine Art, an Geschichte zu erinnern, die sehr, sehr stark personifiziert ist, die unweigerlich in Dilemmata führt, dass auch Menschen, die Tolles vollbracht haben, das würde ich jetzt in diesem Fall nicht mal sagen, dass das Tolle Vollbrachte unbedingt hier im Vordergrund steht, aber in solchen Fällen wird man nicht umhin kommen, irgendwelche dunklen Seiten der Biografie aufzudecken. Und also diese Art von Erinnerungskultur steht ohnehin in Frage. Und dass die Erinnerung an Generäle der Südstaatenarmeen nicht mehr wirklich in das, also schon lange nicht mehr wirklich in das Gesellschaftsbild passt, das sich die USA gegeben haben. Bis zur Präsidentschaft von Trump, hätte man gesagt, das ist schon lange eine Dissonanz.
Das ist natürlich wirklich die Frage, ob das denn so ist, also ob das schon lange nicht mehr gilt. Denn ich meine, Sie sind Konfliktforscherin, jetzt nicht in der Historie, was Bürgerkriege angeht, sondern eher Gegenwart. Aber Sie wissen da besser als ich, wie wichtig sozusagen genau diese vereinenden Gesten sind, um ein tief zerrissenes Land irgendwie zu befrieden. Wahrscheinlich haben wir da jetzt gerade zwei Konfliktlinien, die gegeneinander laufen. Also eigentlich dieser progressive Schritt, dass man sagt, lasst uns davon verabschieden. Und gleichzeitig sehen wir bei den USA offenbar, gibt's diesen Riss nach wie vor, diesen Bürgerkriegsriss.
Ja, den gibt es nach wie vor. Aber ich glaube, da sind zwei Sachen wichtig daran. Also das eine ist, wenn man sagt, diese Denkmäler sollen jetzt nicht mehr dort stehen, wo sie jetzt stehen, ist ja die nächste Frage, die dann kommt, okay, was passiert denn dann mit ihnen?
Und jetzt das Hafenbecken.
Ja, genau. Und das ist ja jetzt nur eine Möglichkeit. Und da finde ich jetzt auch interessante Parallelen zur europäischen Geschichte nach 89. Also da hatte man alle möglichen Probleme mit Denkmälern und hat sehr unterschiedliche Antworten darauf gefunden. Oder denkt man an die Soldatendenkmäler, die wir auch, oder Kriegsdenkmäler, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und also eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Denkmalsbestand ist auf jeden Fall wichtig. Die Antwort ist aber nicht immer, dass die dann einfach wegkommen, sondern da sind verschiedene Sachen möglich. Es gibt Orte, da gibt es also in Hamburg gibt es zum Beispiel ein Gegendenkmal, also das gegenüber eines Kriegsdenkmals steht. Gerade wurde in Düsseldorf beschlossen, an einem Denkmal, das auch als Aufmarschplatz genutzt wird von Neonazis. Das ist nämlich praktisch der aktuelle Bezug, den diese Denkmäler haben. Die sind nicht nur, die erinnern nicht nur an eine Vergangenheit, sondern die helfen, es sind auch Orte der Mobilisierung für bestimmte politische Bewegungen, die man aus demokratischen Gesichtspunkten problematisch findend muss. Und da gibt es aber andere Antworten, als die einfach nur wegzumachen. Mhm. Also in Düsseldorf soll jetzt über dieses Soldatendenkmal so eine begehbare Fußgängerbrücke drauf gebaut werden, sodass das einfach ein unattraktiver Ort hoffentlich wird für Neonazi-Aufmärsche, wenn da oben noch Besucher stehen und gucken.
Ja, okay, das ist eine interessante Brücke, die Sie da gerade bauen, finde ich, zwischen diesen Positionen, die natürlich gerade da radikaler daherkommen. Wir haben, deswegen sage ich das mit dem Hafenbecken, Bristol vom Wochenende, wo ja eben dann wirklich die Statue dieses Sklavenhändlers im Hafenbecken landete nach den Protesten. Das ist natürlich der auch nachvollziehbare Teil. Da bin ich sofort dabei, dass man sagt, wir brauchen jetzt solche symbolischen Akte.
Ja.
Und gleichzeitig muss ich eben auch dran denken, Sie haben die Wendezeit in Europa angesprochen. Ich fand es immer problematisch, wenn man Lenin und Marx dann beseitigt hat. Und gut, Marx kann man da keine großen Vorwürfe machen, aber Lenin auf jeden Fall auch mit einem Blutzoll in seiner politischen Biografie. Und gleichzeitig ist das aber natürlich auch die Auseinandersetzung mit Geschichte, die stattfindet. Also es darf ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass man damit im Prinzip auch eine Geschichtsklitterung herstellt und sagt, oh, das hat gar nicht stattgefunden.
Mhm. Ja, also eine Möglichkeit, die es ja gibt, ist, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das, was man weiß über die Denkmäler in der DDR, die politischen Denkmäler, also auf dem ehemaligen, also auf dem Gebiet der DDR, ist, dass die allerwenigsten tatsächlich wohl zerstört worden sind. Die meisten sind umgesetzt worden umgestaltet worden, irgendwie verwandelt worden. Und zum Beispiel ist ja Musealisierung auch eine Möglichkeit, ein Denkmal aufzubewahren, aber es eben in einen anderen Kontext zu stellen. Und das ist etwas, was man machen kann, weil dadurch zerbricht, also dadurch kann es gelingen, diesen Kreislauf sozusagen von so einer Re-Radikalisierung zu durchbrechen, wie wenn jetzt die Neonazis jedes Jahr eben aufmarschieren vor diesem Denkmal oder bestimmte Gruppen von White Supremacists in den USA vor diesen konföderierten Denkmälern.
Amazon, der Internetriese, verbietet der US-Polizei vorerst die Nutzung seiner Gesichtserkennungssoftware, Recognition heißt die, für ein Jahr erstmal, damit die Politik Zeit hat. So fordert es der Konzern, ethische Maßstäbe für den Einsatz dieser Software festzulegen. Amazon, das ist eben der Kontext, will nicht zulassen, und jetzt nochmal ein Zitat aus der Erklärung des Konzerns, nicht zulassen, dass Technologie für Massenüberwachung, rassistische Diskriminierung oder Menschenrechtsverletzungen verwendet wird. Zitat Ende. Wie schauen Sie auf diese Nachricht? Wird da ein Orwellsches Instrument erstmal an die Kette gelegt?
Ja, das wäre schön. Ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ich glaube, da gibt es so zwei Aspekte bei diesem Thema. Das eine ist nochmal, was hat es eigentlich mit dieser Gesichtserkennungstechnologie auf sich und warum ist die eventuell rassistisch? Und das zweite ist aber, was bedeutet es eigentlich für das Verhältnis oder von Staat und anderen Akteuren oder für die staatliche Souveränität, wenn jetzt ein sehr, sehr großer Player im Feld Technologie mit so einer auf jeden Fall sehr symbolträchtigen Entscheidung Einfluss auf politisches Handeln zu nehmen versucht.
Wir können ja gerade mal da anfangen. Das fand ich, war auch der bemerkenswerte Teil dieser Nachricht. Mhm. Also, dass man da dieses berühmte Bild, der Schwanz wedelt mit dem Hund. Ja. Also eigentlich müsste es ja so sein, dass der politische Rahmen klar ist, ja, in dem solche Dinge passieren. Aber das zeigt wahrscheinlich auch schon, ja, die Größen- und Machtverhältnisse in diesen Fragen.
Es zeigt Größen- und Machtverhältnisse. Die Frage ist aber auch, was passiert jetzt in diesem einen Jahr? Man könnte auch argumentieren, dass diese Software nochmal auf den Prüfstand kommen, war jetzt im Zuge der aktuellen Debatten vielleicht auch zu vermuten. Und Amazon hat sich jetzt auch irgendwie ins Spiel gebracht. Also indem sie sagen, wir nehmen den Polizeien das weg und der Staat soll jetzt mal sich überlegen, was sind denn eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen? Sind sie jetzt irgendwie an diesen Prozessen beteiligt? Und für Unternehmen ist es immer gut, wenn sie an Prozessen beteiligt sind, in denen politische Rahmenbedingungen festgelegt werden für die Nutzung von Technologien. Ob das dann immer für die Bürger gut ist oder für die Anwender, das steht auf einem anderen Blatt. Also ich würde sagen, es ist eine symbolisch starke Geste, aber ich vermute, dass dahinter Interessen stehen und vielleicht dann auch Ergebnisse, die jetzt nicht in die große Freiheit führen.
Wir müssen ja gar nicht so weit wegschauen. Wir haben ja Testläufe dieser Art. Ich glaube, es ist nicht mal ein Kilometer von hier vom Sendestudio am Bahnhof Berlin-Südkreuz, wo eben Software Menschengruppen oder vielmehr die Menschen, die den Bahnhof benutzen, analysiert. Also da schaut man dann nach bestimmten Kriterien. Das liegt ja dahinter, auch diese Kritik, dass dann eben, ja, nach welchen Kriterien eigentlich geguckt wird. Und wie legt man das fest?
Ja, das sind ja diese Lernprozesse der künstlichen Intelligenz, die wird ja praktisch gefüttert mit Material. Und rassistisch ist so eine Gesichtserkennungssoftware deshalb, also was ist eigentlich das Problem? Es heißt, sie identifiziert Menschen mit dunklerer Hautfarbe weniger gut und weniger treffend als Menschen mit heller Hautfarbe, was dann, wenn die Polizei das nutzt, dazu führt, dass ich, wenn ich eine dunkle Hautfarbe habe, eventuell identifiziert werde als ein gesuchter Verbrecher und dann entsprechend behandelt werde von den Behörden. Das ist ja das Problem. Woher weiß die künstliche Intelligenz das? Die weiß das, weil sie mit Material gefüttert wird, an dem sie lernt, Gesichter zuzuordnen, auf verschiedene, also identische Gesichter in verschiedenen Fotos. Und diese Software wird dann eben bei den amerikanischen Konzernen hauptsächlich, also deutlich mehr mit Gesichtern von eben hellhäutigen Menschen gefüttert als mit denen von anderen. Übrigens Software, die in Asien zum Beispiel programmiert ist, kann sehr viel besser asiatische Gesichter auseinanderhalten als Software, die in den USA programmiert ist.
Da bräuchte man wahrscheinlich wirklich mal wieder die Globalisierung, damit man sowas zusammenführt. Aber also man könnte ja davon ausgehen, Frau Kluma-Beck, dass man das hinkriegt. Ne? Also dass man dadurch, dass man das besser speist, dann sagt, okay, das Problem haben wir gelöst. auch im Südkreuz, hier in Berlin und ja, in den USA. Bleibt aber natürlich die Frage, was wende ich dann an für Kriterien? Also man könnte zum Beispiel sagen, eine Gruppe von vielen jüngeren Männern, die irgendwie von ihrem Bewegungsprofil irgendwie deutlich machen, die sind möglicherweise alkoholisiert, könnte man ja zum Beispiel zu so einem kleinen Alarmsignal machen.
Ja.
Guck mal hin, liebe Polizisten vor Ort. Fände ich jetzt legitim, dass, wenn man solche Technik anwenden will. Jetzt ist natürlich schon die nächste Frage, wenn die Erfahrungswerte sind, wir haben zum Beispiel, und da kommt zum Beispiel sowas wie Hautfarbe rein, eine Gruppe junger schwarzer Männer, und wo man weiß, das ist ein, sozusagen ein Schwerpunkt von Drogenhandel, und man hat die Erfahrung gemacht, wenn Drogenhandel werden, dann sind es ganz häufig schwarze Männer. Ist das dann schon ein Kriterium? Das geht ja dann eigentlich zu weit, obwohl es natürlich polizeiermittlungstechnisch wahrscheinlich total Sinn machen würde.
Ja, das ist ja genau das Problem mit der Technologie. Man kann bestimmte Probleme technisch lösen, aber das löst die politischen Probleme noch nicht. Menschenrechtsaktivisten sind nicht ohne Grund, stehen Gesichtserkennungstechnologien extrem kritisch gegenüber, weil sie bestehende Ungleichheitsstrukturen und Diskriminierungsstrukturen verschärfen werden. Und man muss sich tatsächlich fragen, auf was für ein Problem soll eigentlich diese Gesichtserkennungssoftware eine Antwort sein? Und da liegt das Versprechen drin, man braucht weniger Personal, man braucht weniger Menschen. Wenn man sagt, es gibt irgendwo ein Problem mit Law and Order, kann man auch sagen, dann braucht es vielleicht einfach mehr Präsenz von Polizisten. Aber das kostet natürlich viel, viel mehr Geld als so eine Software. Also diesen Problemhorizont, den muss man, glaube ich, immer noch mitdenken und von dort aus auch mögliche Alternativen denken.
Es gäbe natürlich eine Chance, aber jetzt bin ich total Technik euphorisch, wenn ich sage, die künstliche Intelligenz könnte etwas schaffen, was wir gerade am Anfang unseres Gesprächs bei der Polizei beispielsweise bemängeln. Also, dass wir sagen, wir füttern diese künstliche Intelligenz oder sie füttert sich irgendwann selbst so stereotypenfrei, so ohne vorgefertigte Bilder, die Menschen mit sich tragen, dass dann die Kameraüberwachung sozusagen die nicht rassistische, die vorurteilsfreie Polizei wäre.
Ja, solange sich bestimmte, phänotypische Erscheinungsbilder immer noch sehr stark übereinstimmen mit Klassenzuordnung. Also solange und in den USA kann man das ganz krass sehen, also arme Leute sind sehr viel seltener weiß als Mittelschicht- und Oberschichtenleute. Solange man dieses Zusammenspiel hat und solange man Kriminalität noch vor allen Dingen mit so etwas wie Messersticherei und Drogenhandel verbindet und nicht mit Steuerhinterziehung, um die zu erkennen, braucht man keine Gesichtserkennung, und über die reden wir nicht, wenn wir über Kriminalitätsbekämpfung sprechen. Also solange das so ist.
Da muss man dann den Aktenkoffer erkennen.
Genau, in dem dann die Unterlagen drin ist. Aber wird die Technologie dieses Problem nicht lösen? Also hier wird Kriminalität konstruiert sozial, und es dient dazu, bestimmte Bevölkerungsgruppen, oder hat den Effekt, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren.
Leider gibt es Anlässe, die diese Frage provoziert. Brauchen wir härtere Strafen bei Kindesmissbrauch? Ja, sagt die CDU. Sie will die Mindeststrafe auf 1 Jahr Gefängnis erhöhen. Die zuständige Justizministerin von der SPD will das nicht, Christine Lambrecht. Sie sagt, der Katalog an möglichen Strafen ist ausreichend. Was Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, nicht wirklich begreifen kann.
Ich verstehe die Argumente der Justizministerin nicht. Sie muss jetzt den Weg freimachen, dass wir den sexuellen Missbrauch an Kindern zum Verbrechen erklären. Das muss gar kein großes Thema in der Großen Koalition werden. Ich finde, die Argumente liegen in der Hand.
Also in der Hand, auf der Hand, egal. Paul Ziemiak, CDU, heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview. Ist das so? Mein Gast, die Soziologin Theresa Koloma-Beck, und ich kriegen dazu fachkundige Auskunft, nämlich von Gudula Geuter, Rechtsexpertin in unserem Hauptstadtstudio. Liegen denn die Argumente auf der Hand für eine Strafrechtsverschärfung bei Kindesmissbrauch?
Das ist eine langjährige Forderung, die sich im vergangenen Jahr auch die Innenministerkonferenz zu eigen gemacht hat. Man muss dazu wissen, das hat auch Folgen für das Strafverfahren. Das heißt zum Beispiel, das kann nicht mehr so einfach eingestellt werden. Oder eine Bewährungsstrafe ist theoretisch noch möglich bei Strafen bis zu 2 Jahren, aber sehr schwer nur. Ob man findet, dass das auf der Hand liegt oder nicht, hängt halt immer davon ab, welche Fälle man anschaut. Und hier ist eben das Problem, dass der Anlass, dessen wegen denen wir hier reden, nämlich erst Lüchte und dann jetzt Münster, weit auseinanderfällt mit dem, worum es hier gehen soll. Die Verschärfung, die hier geplant ist, ist der Grundtatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Grundtatbestand von Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften. Und das sind nicht die Fälle, um die es in diesen schlimmen nordrhein-westfälischen Fällen ging. Da ist gar keine Frage, dass die Mindeststrafe schon nach dem Gesetz 1 bis 2 Jahre ist und dass wir dann in ganz andere Höhen des Strafmaßes gehen. Das ist also eine Schieflage in der Diskussion. Und wenn man das bedenkt, dann finde ich, nein, liegt das nicht auf der Hand. Man muss sich die konkreten Fälle anschauen, um die es hier geht, über die man spricht.
Mhm. Frau Kolumabek nickt schon. Ich gebe Ihnen gerne auch gleich das Wort. Aber eine ganz konkrete Frage, Gudula Geuter. Wenn jemand zum Beispiel Kinderpornos runterlädt auf seinen Rechner, was blüht dem denn dann zurzeit?
Wenn da keine Qualifikationstaten dazukommen, dann bis zu 3 Jahren. Das heißt, es gibt auch kein Mindestmaß. Das ist anders als beim Verbreiten kinderpornografischer Schriften. Aber bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe gibt es für das bloße Verschaffen. Das ist aber natürlich eine Frage dann auch des Umfangs und so weiter. Christine Lambrecht, die Bundesjustizministerin, die im Übrigen sicher nicht strikt sperrt gegen Verschärfungen, aber da eben äußerst skeptisch rangeht, bringt das Beispiel, das auch stimmt, dass es genügt, wenn zum Beispiel ein kinderpornografischer Comic gepostet wird, dass man hier jetzt in diesen Verbrechenstatbestand reinkäme. Das gilt ausdrücklich auch für diesen Absatz, über den ich jetzt gerade gesprochen habe. Das ist die Forderung der Innenministerkonferenz. Und dazu ist vielleicht noch ganz interessant ein weiterer Aspekt, als die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt wurde. Da hieß es dann auch, dass gerade bei diesem Verbreiten und Besitz von kinderpornografischem Material, dass immer mehr über WhatsApp etc. auch Jugendliche sind, die nicht recht wissen, was sie tun. Das heißt, die da gar nicht so sehr dieses immens sexuelle Interesse dran haben, sondern es vielleicht eher interessant finden. Das heißt, also das ist nur relevant für die Frage, sind das wirklich extreme Ausnahmefälle, wo es nicht so das krass Übelste ist, oder sind das auch Fälle, die relativ häufig vorkommen? Und das Feld ist einfach unheimlich breit bei diesen Taten.
Ja, unheimlich breit differenziert, Frau Kolumabek, aber das ist wahrscheinlich genau auch der Impuls, der dahinter steht, bei so einer Initiative zu sagen, es soll sozusagen jedem gleich klar werden, wir fangen gar nicht erst an unter einem Jahr Strafe. Können Sie diesen Impuls verstehen?
Ja, den Impuls kann ich verstehen und ich kann auch verstehen, dass es sozusagen für den Alltagsverstand so ein bisschen irritierend ist zu hören, dass der Besitz von solchen Materialien gar nicht ein Verbrechen notwendig ist. Gleichzeitig weiß man aber auch aus der kriminologischen Soziologie, dass die Verschärfung von Strafen meistens eine Hilflosigkeitsgeste ist und eher selten Effekte der Verbrechensvermeidung wirklich hat. Was mich interessieren würde, ist, woher eigentlich diese Wahrnehmung, die Strafen sind zu niedrig, aus was für Beobachtungen speist die sich eigentlich? Also ist das ein systematisches Problem in diesem Feld? Also meine Wahrnehmung, ich bin keine Expertin da, ist, dass es ganz, ganz viel Versäumnisse in der Ermittlungsarbeit zu geben scheint.
Aber nicht unbedingt bei den Strafen, Gudula Geuter. Können Sie das einschätzen?
Ja, es ist generell so, dass wenn man einzelne Fälle hochzieht, das gilt besonders für Sexualstrafrecht, das gilt aber in ganz vielen Fällen, dass in der Bevölkerung eine Erwartungshaltung besteht, die einfach davon ausgeht, dass sowieso härtere Strafen ausgegeben werden, als das tatsächlich der Fall ist, weil Leute auch einfach nicht wissen, was es heißt, ein Jahr im Gefängnis zu sitzen, glaube ich. Dass Richter eben im Allgemeinen anders sehen und deswegen hier auch schiefe Bilder entstehen, wenn dann eben einzelne Strafen, die ausgegeben werden, hochgezogen werden. Und es sind eben immer Einzelfälle. Das ist die Schwierigkeit dabei, wenn man jetzt in großen Buchstaben einfach Tat so und so, Ergebnis so und so schreibt, dann kann es da schon ganz irritierende Beispiele geben. Ich glaube aber durchaus nicht, dass in der Allgemeinheit die Strafen zu niedrig sind.
Ich weiß nicht, inwieweit Harry Potter und sein Kampf gegen Lord Voldemort schon mal Gegenstand Ihrer Analysen war, eher nicht, vermutlich.
Ich habe immer gedacht, daran könnte man toll Bürgerkriegsgesellschaften unterrichten. Leider sind diese 7 Bände einfach zu viel und zu dick, um sie in ein Seminar zu packen.
Bisschen schneller einpacken kann man die Debatte, um die es jetzt geht, nämlich um die Frau, die Harry Potter erschaffen hat, die britische Autorin J.K. Rowling. Sie sorgt ja schon seit einiger Zeit für Debatten ausgelöst durch einige scharfe Kommentare zu Transgender. Jetzt hat sie sich dazu erklärt heute. Kirsten Lemke hat das für uns näher angeschaut. Was ist denn, wahrscheinlich muss man da mal anfangen, was ist denn die Kritik an ihr? Was ist jetzt die Replik?
Naja, man muss erst mal erklären, was jetzt die aktuelle Debatte ausgelöst hat. Das war am letzten Wochenende ein Tweet, wo sie sich über einen Artikel oder eine Schlagzeile echauffiert hat. Da ging es um die Bezeichnung Menschen, die menstruieren. Und sie hat gesagt in einem Tweet, ich bin sicher, da gibt es ein Wort für diese Leute. Helfen Sie mir doch, wamben, wimpernd, wumut, also in Anspielung auf das englische woman. Und diese Ironie ist ihr sehr übel genommen worden. Und sie hat dann auch noch einen Satz dazu geschrieben, wenn das biologische Geschlecht nicht real ist, löscht das die Realität von Frauen weltweit aus. Vielleicht versteht man da ein bisschen besser als an dieser ironischen Bemerkung, warum das dazu geführt hat, dass viele Transfrauen sich diskriminiert und ausgeschlossen haben, gefühlt haben. Und sie hat sehr, sehr viel Kritik dafür bekommen in den letzten Tagen und hat dann jetzt auf ihrer eigenen Homepage einen sehr, sehr langen Text veröffentlicht, wo sie versucht, das zu erklären. Wo sie versucht zu erklären, warum sie überhaupt in dieses Transfeindliche reingeraten ist oder diese Vorwürfe auf sich gezogen hat. Und sie schreibt dann sehr ausführlich von häuslicher Gewalt, von sexualisierter Gewalt, die sie in einer früheren Ehe erlebt hat. Sie bezeichnet sich als Überlebende von dieser Gewalt und sagt aber auch nochmal, sie hat überhaupt nichts gegen Transmenschen. Aber es hat die Debatte nicht beruhigen können.
Okay, geht also weiter. Aber Frau Koloma-Beck, jetzt schaue ich mal zu Ihnen rüber. Das ist natürlich auch echt eine interessante Frage, Identitätsfrage. Letztendlich sozusagen auch die Frage, wer entscheidet denn eigentlich darüber, wer wo dazugehören darf?
Ja, jetzt in diesem Fall ist man ja in so einem Feld, wo man gar nicht umhinkommt, als zu sagen, das muss die Person einfach selber entscheiden. Also ich finde, gerade sich mit den Lebenserfahrungen von Transpersonen zu beschäftigen, bringt wirklich manchmal ins Schwitzen, weil da so viele Ambiguitäten eingelassen sind, die uns einfach schwerfallen, manchmal zu denken, nachzuvollziehen, in Sprache zu bringen. Aber da würde ich sagen, das ist ja so ein Fall, da muss die Erfahrung des Einzelnen einfach als Maßstab gelten. Was ich an der Rowling-Geschichte aber eigentlich interessant finde, ist, ich habe einen anderen Tweet noch von ihr gefunden, wo sie sagt, wenn jetzt jede Transfrau in eine Frauentoilette darf, dann öffnet das ja die Türen auch allen Männern, die behaupten, Frauen zu sein. Und das macht mich als Frau unsicher, weil dann bin ich ein potenzielles Opfer. Das heißt, die Erzählung, die ich jetzt als Gewaltforscherin darin spannend finde, ist, dass da so Vorstellungen von der allgemeinen Gefährlichkeit des Männlichen eingelassen sind.
Ja. Die aber offenbar, das haben wir jetzt gemerkt,
genau, die biografisch begründet sind, aber die natürlich wieder zeigen, dass es immer problematisch ist, wenn man die eigene, sehr höchstpersönliche Erfahrung als politisches Programm ausrollt. Das kann man eigentlich an dieser Stelle sehen.
Ich bin jetzt kompletter Zaungast in dieser Debatte, in vielerlei Hinsicht, aber was ich halt wirklich auch interessant finde, Rowling ist ja da nicht allein. Es gibt ja diese Debatte auch im Feminismus. Ne? Also inwieweit kommt sozusagen Männlichkeit, toxische Männlichkeit, da in einen vielleicht idealerweise geschützteren Raum?
Das hat sie ja genau damit versucht zu erklären, weil sie gerade das Opfer von männlicher Gewalt gewesen ist, vor längerer Zeit schon, dass sie deswegen eine besondere feministische Haltung auch hat und gerade auch meint, Frauen verteidigen zu müssen. Und ich finde, es gibt einige Zitate, die das wieder ein bisschen differenzierter klingen lassen. Das, was Sie genannt haben, das ist schon eins der drastischeren. Aber dann sagt sie, ich respektiere das Recht, jedes Transmenschen so zu leben, wie er es für authentisch und angenehm hält. Ich würde mit euch protestieren, wenn ihr dafür diskriminiert werdet, dass ihr Transgender seid. Also sie will nicht ausgrenzen.
Und nimmt Twitter, um das mal so pauschal zu sagen, ihr das ab?
Weil
Sie haben gesagt, es wird ordentlich weiter diskutiert.
Die Reaktionen gehen weiter. Also es hatten sich ja schon einige Prominente geäußert, Daniel Radcliffe zum Beispiel. Jetzt haben sich weitere Schauspieler geäußert und gegen sie positioniert und oder auf die Seite der Transmenschen gestellt. Also Emma Watson zum Beispiel. Der Warner-Konzern hat, ohne jetzt Joanne K. Rowling namentlich zu nennen, gesagt, man müsse Diversität und Inklusivität unterstützen. Das sei Konzernziel. Und dann gibt es also in Deutschland bei Twitter Reaktionen heute, die reichen von, wer jetzt noch Rowling-Bücher kauft, Harry Potter-Produkte kauft und unterstützt, der finanziert Transphobie. bis hin zu J.K. Rowling ist so mutig und ich bin ihr so dankbar. Vernünftigerweise hat sie die Kommentarfunktion deaktiviert.
Okay, gut. Ja, vielen Dank, Kirsten Lemke, für diesen Einblick in die Debatte um J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Wir sind jetzt hier auch am Ende unserer Zeit. Deswegen bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen an die Soziologin Theresa Coloma-Beck für ihren Besuch hier heute.
Ja, danke für die Einladung.